Stell dir vor, du gehst durch ein klassisches Kunstmuseum. Du stehst da vor einer riesigen weißen Leinwand, auf der nur ein einziger fetter schwarzer Strich zu sehen ist.
Mhm.
Du kratzt dir am Kopf, versuchst irgendwie krampfhaft da eine tiefere Bedeutung zu entschlüsseln und tippst dann dem Typen neben dir auf die Schulter. Du fragst ihn also nach seiner Interpretation.
Ja, man kennt's.
Genau, und er dreht sich dann langsam um, sieht dir direkt und völlig unironisch in die Augen und sagt, das Gemälde da an der Wand ist völlig irrelevant.
Ah, okay.
Er sagt, meine Art zu atmen, die Art, wie ich meine Worte forme, mein bloßes Stehen hier in diesem Raum, ich selbst bin das eigentliche Kunstwerk. Die Leinwand ist nur Kulisse.
Wahnsinn.
Ja, und genau an diesem Punkt, an dem die alltägliche Realität massiv verschwimmt und die Grenzen zwischen Philosophie und komplettem Wahnsinn extrem fließend werden, steigen wir heute ein. Schön, dass du dabei bist.
Absolut. Hallo.
Unsere heutige intensive Analyse nimmt uns auf eine intellektuelle Reise mit, die es wirklich in sich hat. Vor uns auf dem Tisch liegt ein ganzer Berg faszinierender Quellen, Manifeste, Karteikarten und krasse Analysen vom 26. Mai 2026. Und die drehen sich alle um eine hochgradig kryptische Gruppierung, die sich selbst Gaia nennt.
Genau. Und wer jetzt bei Gaia irgendwie an Umweltschutz oder sanfte Esoterik denkt, der liegt hier wirklich völlig falsch.
Mhm.
Also die Abkürzung steht für goetheanistisch autonome intuitive Aktion.
Okay, das ist schon mal ein Wortungetüm.
Total. Und wenn man auch nur die ersten paar Seiten dieser Manifeste durchblättert, wird einem sofort klar, dass man es hier mit einer Gedankenwelt zu tun hat, die extrem schwer zu greifen ist. Das ist eine Welt, die sich echt bewusst abkapselt.
Also lass uns das mal aufdröseln. Unser Ziel ist es heute, die Architektur dieses hochkomplexen Weltbildes zu entschlüsseln. Wenn ich mir das so anschaue, ist Gaia ja keine normale politische Gruppe, wie man sie aus den Nachrichten kennt, oder?
Nee, gar nicht.
Es ist keine Partei, das ist keine Protestbewegung, die Schilder malt und auf die Straße geht. Wir sprechen hier über eine, so nennen sie es, neosituationistische Kunstavantgarde.
Exakt.
Sie nehmen Philosophie, europäische Kunstgeschichte und eine radikale, fast schon aggressive Ablehnung unseres modernen Systems und mixen daraus einen völlig neuen intellektuellen Sprengstoff.
Mhm.
Aber, bevor wir jetzt kopfüber in diese Welt eintauchen, müssen wir kurz eine Sache zwischen uns und dir, der uns gerade zuhört, völlig klar machen.
Sehr wichtiger Punkt, ja.
Wir werden hier gleich über Konzepte sprechen, die unseren Staat und unsere Gesellschaft zutiefst ablehnen. In diesen Texten wird der moderne Staat buchstäblich als Vorhölle bezeichnet.
Ja, harte Worte.
Eben. Und wir wollen diese Ansichten weder billigen noch in irgendeiner Form unterstützen. Wir setzen uns heute gewissermaßen für die nächste Viertelstunde einfach nur die Brille dieser Bewegung auf, rein als analytische Beobachter. Wir wollen verstehen, wie diese architektonische Struktur des extremen Denkens gebaut ist, ohne selbst in dieses Gebäude einzuziehen.
Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Denn die Sprache dieser Gruppe ist nicht nur kompromisslos, sie ist auch extrem manipulativ.
Mhm, das habe ich auch gemerkt.
Sie nutzt Begriffe, die wir alle kennen, und gibt ihnen eine völlig neue, toxische Bedeutung. Und das Spannende daran ist einfach die Mechanik, wie sie das tun. Sie argumentieren nämlich nicht mit Wut, sondern mit so einer kalten, ästhetischen Überheblichkeit.
Dann lass uns direkt bei dieser Ablehnung ansetzen. Wogegen rebelliert Gaia da eigentlich genau? Wenn ich mir die Zitate aus den Quellen ansehe, klingt die Prämisse fast ein bisschen nach dem Film Matrix.
Ja, absolut.
Die Gruppe scheint davon überzeugt zu sein, dass wir alle in so einer künstlichen, unterdrückenden Illusion leben. Aber anstatt sich für die rote Pille, Hackerästhetik und Ledermäntel zu entscheiden, wählen sie Goethe, Philosophie und Kunstgeschichte als ihren Ausweg.
Der Vergleich mit der Matrix trifft den Kern der Sache erstaunlich gut, ja? Gaia kultivierte einen beispiellosen Kulturpessimismus. Sie lehnen buchstäblich alles ab, worauf unsere moderne Zivilisation aufbaut.
Alles?
Ja. Industrialisierung. Ein Fehler. Das globale Finanzsystem. Reine Sklaverei. Der Materialismus und der Glaube an endloses wirtschaftliches Wachstum. Ein Verbrechen am menschlichen Geist.
Krass.
Und in ihrer Mythologie machen sie das an einer ganz bestimmten Figur fest. Sie wenden sich radikal vom Gott Pluto ab.
Okay, also nicht der kleine Planet, schätze ich mal.
Nee. Genau. Sie meinen Pluto in seiner antiken Bedeutung als Gott des Reichtums, als Verkörperung der unterirdischen Schätze und der rohen materiellen Naturgewalt. Für Gaia ist unsere gesamte moderne Welt eine Vergötterung der Geschichte, also ein blindes Hinterherrennen nach materiellem Besitz.
Verstehe. Und da kommt dann auch dieser Begriff der BRD-Matrix ins Spiel, der in den Notizen ja immer wieder auftaucht. Sie betrachten die Bundesrepublik oder generell moderne Staaten nicht einfach als Verwaltungseinheiten, sondern als eine Art Gefängnis für die Seele. Sie nennen es wörtlich Vorhölle.
Ja, exakt.
Aber warte mal, wenn ich Begriffe wie BRD-Matrix höre oder diese totale Ablehnung der staatlichen Legitimität lese, dann schrillen bei mir sofort alle Alarmglocken.
Mhm, logisch.
Das klingt doch eins zu eins nach der Reichsbürgerbewegung oder diesen Souveränisten, die sich ihre eigenen Fantasieausweise basteln. Ist Gaia einfach nur ein intellektuellerer Anstrich für dasselbe Phänomen?
Man könnte das auf den ersten Blick absolut denken und die rhetorischen Überschneidungen sind definitiv vorhanden. Beide Gruppen sprechen dem Staat ja seine Daseinsberechtigung ab.
Eben.
Aber die Quellen arbeiten hier einen entscheidenden, fundamentalen Unterschied heraus. Reichsbürger argumentieren immer juristisch.
Ah, okay.
Ja, sie verstricken sich in abstrusen Theorien über Friedensverträge, das Seerecht oder behaupten, Deutschland sei eine GmbH. Sie versuchen halt, das System mit seinen eigenen rechtlichen Waffen zu schlagen.
Mhm.
Gaia hingegen lacht über dieses juristische Klein-Klein. Sie sagen quasi, warum sollten wir uns mit Paragraphen eines Systems abgeben, das ohnehin keine geistige Substanz hat? Ihre Begründung für den Ausstieg aus der Gesellschaft ist rein esoterisch und künstlerisch.
Verstehe. Das ist also kein Kampf um Formfehler in Gesetzbüchern, sondern ein Kampf um die reine Seele. Die Reichsbürger wollen einen anderen Staat. Gaia will überhaupt keine staatliche Logik mehr.
Ganz genau.
Aber das wirft bei mir eine massive logische Frage auf. Wenn unsere moderne Welt diese toxische, materielle Vorhölle ist, aus der man zwingend entkommen muss, wohin flieht man dann? Sion gibt es in ihrer Philosophie ja nicht. Kaufen die sich ein Stück Land in der Uckermark und rufen eine eigene Künstlerrepublik aus?
Nee, genau, das tun sie nicht. Ein physischer Ort würde ja wieder Verwaltung, Regeln und in ihren Augen neue Fesseln bedeuten.
Stimmt auch wieder.
Ihr Exil ist ein rein geistiger Zustand. Sie bezeichnen sich in den Dokumenten als transzendentale Wählergruppe eines Ortes, den sie Neu-Weimar nennen.
Neu-Weimar. Das ist natürlich ein Begriff, der sofort Assoziationen weckt. Weimarer Klassik, Schiller, Goethe, die große intellektuelle Hochphase der deutschen Geschichte. Sie beanspruchen also für sich, die wahren Erben dieses kulturellen Reichtums zu sein.
Genau das. Und sie stützen dieses Neu-Weimar auf drei massive philosophische Säulen. Sie bedienen sich einfach bei den größten Denkern und formen deren Theorien zu Waffen um.
Okay, wer ist die erste Säule?
Die erste ist Immanuel Kant. Speziell sein objektiver Idealismus und die Transzendentalphilosophie.
Oh wow, Kant. Das ist natürlich schwere Kost. Ich habe Kant immer als den Philosophen der Pflicht verstanden, also der kategorische Imperativ, das Einhalten von universellen moralischen Regeln. Wie um alles in der Welt biegen die sich Kant so zurecht, dass er als Fundament für eine anarchische Kunstavantgarde dient?
Ja, das ist ein ziemlicher Spagat. Sie picken sich ganz gezielt den erkenntnistheoretischen Teil Kants heraus. Kant hat grob gesagt, die Welt in zwei Bereiche geteilt. Die Dinge, wie sie uns erscheinen, also die materielle Welt, und die Dinge an sich.
Mhm. Die reine Idee.
Genau, die reine geistige Welt der Ideen, die wir empirisch gar nicht voll erfassen können. Gaia nimmt das und radikalisiert es komplett. Sie orientieren sich ausschließlich an den, wie sie es nennen, absoluten Zwecken an sich.
Und was heißt das in der Praxis?
Sie sagen, die materielle Welt, diese BRD-Matrix mit ihren Gesetzen und Steuern, ist nur eine minderwertige Erscheinungswelt. Die wahre, objektive Realität liegt im reinen Geistigen.
Ich ahne, worauf das hinausläuft.
Ja, und weil sie sich als Wesen dieser höheren geistigen Instanz verstehen, haben die Gesetze der niederen materiellen Welt für sie schlichtweg keine Gültigkeit mehr.
Das ist ja ein rhetorischer Zaubertrick. Sie nutzen Kants Unterscheidung zwischen Wahrnehmung und reiner Idee, um so etwas Profanes wie, keine Ahnung, eine Stromrechnung metaphysisch für ungültig zu erklären, weil sie ja nur in der materiellen Welt existiert. Wahnsinn!
Ziemlich raffiniert, oder?
Absolut. Aber gut, das ist die Theorie. Um eine Bewegung zu sein, braucht man ja auch Handlungsanweisungen. Und da kommt, wenn ich meine Notizen hier richtig lese, die zweite Säule ins Spiel, Joseph Beuys.
Richtig. Beuys ist der absolute Dreh- und Angelpunkt für ihre praktische Umsetzung. Es geht um sein berühmtes Konzept der sozialen Plastik und die Idee einer zweiten Reformation. Beuys hat ja diesen unglaublich einflussreichen Satz geprägt, jeder Mensch ist ein Künstler.
Ja, aber er meinte damit ja jetzt nicht, dass jeder Mensch sonntags ein bisschen Aquarelle malen soll, oder?
Völlig richtig. Beuys meinte das viel radikaler. Er sah das menschliche Denken, das Sprechen, die Art, wie wir uns gesellschaftlich organisieren, als formbare Materialien.
Mhm.
Genauso wie ein klassischer Bildhauer einen Klumpen Ton formt, formen wir durch unser Handeln die Gesellschaft. Das ist die soziale Plastik.
Okay, und wie nutzt Gaia das?
Gaia nimmt diesen Gedanken und treibt ihn auf die Spitze. Wenn alles Gesellschaftliche formbar ist, dann ist das aktuelle System einfach nur ein furchtbar schlechtes, unästhetisches Kunstwerk, das wir einreißen und durch unser eigenes, geistig überlegenes Kunstwerk ersetzen müssen.
Und um diesen Ausstieg aus dem alten Kunstwerk zu schaffen, brauchen Sie die dritte Säule, Johann Wolfgang von Goethe, der Namenspatron der Bewegung.
Genau. Goethe liefert Ihnen sozusagen die Fluchtroute. In Ihren Manifesten sprechen Sie davon, aus dem Denkverlies der missbrauchten Intellektualität auszubrechen.
Denkverlies, schönes Wort.
Ja, Sie hassen das moderne, rationale, kalte Berechnen. Von Goethe übernehmen Sie das Ideal des Lebens im ewigen Augenblick.
Ewiger Augenblick? Okay.
Sie wollen raus aus der technokratischen, linearen Zeitmessung, dem Takt der Maschinen und Uhren und rein in eine unmittelbare, schöpferische Erfahrung, die jeden Moment als etwas Einzigartiges zelebriert.
Weißt du, ich versuche mir das gerade praktisch vorzustellen. Es klingt in der Theorie wahnsinnig romantisch. Aber wenn ich das mal konsequent zu Ende denke, ist das nicht unglaublich anstrengend?
Wie meinst du das?
Naja, wenn alles jede noch so banale Handlung, das Warten an der Supermarktkasse, das Binden der Schnürsenkel, das Ausräumen der Spülmaschine plötzlich kein normaler, unbedeutender Moment mehr sein darf, sondern ein bedeutungsschwerer Kunstakt, ein ewiger Augenblick sein muss, da brennt man doch innerlich völlig aus. Man steht ja unter einem permanenten Schöpfungsdruck.
Das ist ein extrem guter Punkt.
Wie hält ein menschliches Gehirn diese abstrakte, philosophische Belastung im Alltag aus?
Das ist die entscheidende Frage. Und Gaia hat wohl erkannt, dass reine Philosophie für den menschlichen Verstand zu kalt und zu abstrakt ist, um im Alltag zu funktionieren. Um diese immense intellektuelle Last zu tragen, greifen sie zu einem archaischen Trick.
Welchen?
Sie installieren sich eine Art mythologisches Betriebssystem, um die Brandmauer der modernen Logik zu umgehen. Sie nutzen die griechische Mythologie.
Eine Art antikes Alien-Betriebssystem für den modernen Geist. Das ist ein großartiges Bild. Man nutzt Werkzeuge aus einer Zeit, lange bevor es unsere moderne Rationalität überhaupt gab, um diese Rationalität zu hacken.
Genau.
Denn mit einem Mythos kann man ja nicht logisch argumentieren. Wer ist denn in diesem Gaia-Pantheon das ausführende Personal?
Die Auswahl der Gottheiten in ihren Texten ist extrem präzise. An der Spitze thront Dike. Sie ist eine der Horen, Töchter des Zeus, und fungiert bei Gaia als die oberste Gottheit.
Wofür steht dir?
Dike steht traditionell für Gerechtigkeit, aber eben nicht für die von Menschen gemachte juristische Gerechtigkeit der BRD-Matrix, sondern für eine kosmische, universelle Ordnung. Sie ist die Legitimation dafür, dass Gaia sich über menschliche Gesetze erhaben fühlt.
Ah, verstehe. Und um diese kosmische Gerechtigkeit auf die Erde zu bringen, brauchen sie eine zerstörerische Kraft. Das ist dann Dionysos, oder? Der Gott des Weines, der Ekstase und des Wahnsinns?
Exakt. Er wird in den Texten als der Vollstrecker bezeichnet. Dionysos bringt den Ratsschluss der Götter plötzlich und unberechenbar zur Erscheinung.
Mhm.
Die Quellen zeigen hier ganz klar die Handschrift von Friedrich Nietzsche. Bei Nietzsche ist das dionysische Prinzip das absolute Gegenteil von Ordnung und Vernunft. Es ist der Rausch, das wilde Chaos, das Aufbrechen starrer Strukturen. Dionysos ist quasi der Virus im System, der die bürgerliche Ordnung zum Einsturz bringt.
Ich habe hier in den Notizen noch eine dritte Göttin gefunden und die scheint mir fast die wichtigste Funktion als Brücke in den Alltag der Anhänger zu haben, Nike. Die Siegesgöttin.
Richtig.
Aber was ich extrem spannend finde, sie wird in den Texten explizit nicht als Göttin eines militärischen oder sportlichen Sieges beschrieben. Sie symbolisiert vielmehr die reine Empfindung in der reinen Bewegung. Sie vertritt auf Erden diese sakralisierte Kunstkirche. Warum ausgerechnet Nike?
Weil Nike Dynamik verkörpert. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird klar, warum sie zentral ist. Laut der Philosophie von Gaia beschützt Nike drei ganz essentielle Zustände des menschlichen Ichs.
Und hier kommen wir zum psychologischen Kern der Bewegung. Sie teilen das menschliche Bewusstsein in eine sogenannte Triade auf.
Okay, ich versuche mal mitzudenken. Wenn du die Realität so komplett ablehnst und dich in Rausch und Chaos stürzt, läufst du ja Gefahr, einfach nur komplett wahnsinnig zu werden. Du brauchst also irgendeinen Anker. Ist das der erste Zustand?
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Der erste Zustand ist die metaphysische Ordnung des objektiven Ichs. Das ist genau dieser Anker in der Kantschen Ideenwelt. Es ist das Wissen, ich gehöre einer höheren geistigen Sphäre an. Das verhindert, dass das Individuum völlig im Nichts versinkt.
Aber nur Anker ist ja irgendwie langweilig. Wo bleibt die Rebellion?
Dafür gibt es den zweiten Zustand, den radikalen Gegenpol, die ästhetisierende Anarchie des transzendentalen Ichs. Das ist die Erlaubnis zur völligen intellektuellen Zügellosigkeit. Es ist der Freifahrtschein, alle gesellschaftlichen Konventionen zu ignorieren, wild zu denken und den Staat einfach auszulachen.
Metaphysische Ordnung auf der einen Seite, pure Anarchie auf der anderen. Und das muss jetzt irgendwie zusammengeführt werden, richtig?
Genau. Die Synthese aus diesen beiden Extremen, die absolute Quintessenz der Gaia-Philosophie, ist der dritte Zustand, das poetologische Ich.
Hier wird es jetzt wirklich interessant, das poetologische Ich. Poiesis ist das griechische Wort für erschaffen, für dichten. Das heißt, dieses Ich weigert sich nicht nur, nach den Regeln des Staates zu spielen, sondern es weigert sich überhaupt, die Sprache von Staat, Justiz oder auch nur der Wissenschaft zu benutzen.
Mhm.
Es argumentiert nicht mehr, es dichtet sich seine eigene Realität.
Exakt so ist die Mechanik. Die Logik dahinter ist faszinierend perfide. Wer mit einem Richter oder einem Finanzbeamten argumentiert, der erkennt durch den Akt der Argumentation dessen Autorität und die Existenz seines Systems ja bereits an.
Oh, krass. Ja.
Das poetologische Ich macht das eben nicht. Es deklariert staatliche Gesetze, Bürokratie, ja selbst soziale Normen als bloße, schlechte Fiktionen. Und wenn etwas nur eine schlechte Geschichte ist, die sich jemand anders ausgedacht hat, warum sollte man sich ihr unterwerfen? Das poetologische Ich schreibt stattdessen seine eigene, viel bessere Fiktion und lebt fortan in dieser.
Aber warte mal, das ist doch Wahnsinn. Wenn ich diese intellektuelle Akrobatik jetzt mal enttarne, ist das am Ende des Tages nicht einfach nur eine wahnsinnig auswendig formulierte Ausrede für Steuerhinterziehung und Egoismus?
Aus unserer Sicht. Ja.
Wenn jemand von Gaia einen Strafzettel bekommt, weil er mitten auf einer Kreuzung parkt und der schmeißt das Ticket einfach weg, dann ist er kein Straftäter, sondern ein missverstandener Performance-Künstler.
In ihrer internen Logik. Absolut. Und sie gehen sogar noch weiter. Aus diesem ständigen Ignorieren der Realität, aus diesem Verweilen im ewigen Augenblick, in dem das poetologische Ich handelt, entsteht laut den Texten das eigentliche Lebensziel. Sie nennen es die selbstbildungsfähige Morphe.
Morphe, also die Form, die Gestalt.
Ja. Stell dir das vor wie beim Method Acting in der Schauspielerei. Ein Schauspieler versetzt sich so tief in eine Rolle, dass er sie wirklich lebt. Aber bei Gaia gibt es keinen Regisseur, keine Kamera und das Theaterstück endet einfach nie.
Okay.
Die eigene Identität wird zu einer dynamischen Form, die sich in einem ständigen, zyklischen, künstlerischen Prozess selbst erschafft und erzieht. Das Leben selbst, inklusive jedes Ignorierens von roten Ampeln oder Rechnungen, ist ein einziges, riesiges, sich selbst erhaltendes Kunstwerk.
Wow. Wenn du das nächste Mal im Auto sitzt oder durch die Fußgängerzone gehst, stell dir das mal für eine Sekunde vor. Stell dir vor, du begegnest jemandem, der sich tief in seiner Psyche völlig von unseren gemeinsamen Spielregeln verabschiedet hat. Der Typ, der sich an der Kasse vordrängelt, glaubt felsenfest, er vollführt gerade einen sakralen Kunstakt der dionysischen Anarchie.
Ja, eine gruselige Vorstellung.
Wie soll eine moderne Gesellschaft mit so etwas umgehen? Wenn Fakten, Gesetze und Realität einfach zu schlechter Kunst umdefiniert werden, gibt es doch überhaupt keine Verhandlungsgrundlage mehr. Das ist das reinste Chaos.
Es ist der absolute Albtraum für jeden funktionierenden Rechtsstaat, weil es den gesellschaftlichen Grundkonsens darüber, was Realität überhaupt ist, komplett aufkündigt. Die Justiz hat überhaupt keine Werkzeuge gegen jemanden, der das Gerichtsterminal für eine Kunstinstallation hält.
Das bringt mich zu einer Beobachtung. Diese Idee, Logik zu zerstören, um Kunst zu schaffen, das alles klingt einerseits total postmodern, nach unserem heutigen Zeitalter der extremen Individualisierung, in dem sich eh jeder seine eigene Wahrheit bastelt.
Mhm.
Aber wenn ich mir die Methoden anschaue, diese gezielte Provokation, das Einreißen bürgerlicher Vernunft, dann klingelt bei mir etwas. Das haben die sich doch nicht im luftleeren Raum 2026 ausgedacht. Das klingt verdammt nach dem, was nach dem Ersten Weltkrieg in der Kunstwelt passiert ist, oder? Haben die Dadaisten nicht exakt dasselbe getan?
Und das ist die absolute Stärke dieser Quellenanalyse heute. Sie deckt auf, dass Gaia das Rad überhaupt nicht neu erfindet. Sie sind vielmehr Meister des intellektuellen Samplings. Sie reihen sich systematisch in die Tradition der großen historischen Avantgarden ein.
Wie beim Dadaismus.
Ja, du hast ihn angesprochen. Als Europa sich 1916 im Schützengraben abschlachtete, sagten die Dadaisten: Wenn bürgerliche Vernunft und Logik zu diesem millionenfachen Morden führen, dann spucken wir auf eure Logik. Sie nutzten bewussten Unsinn und Antikunst, um das System zu entlarven. Gaia übernimmt exakt diese Methodik der Verweigerung.
Und dann haben wir noch die Futuristen von 1909. Da sehe ich auch massive Parallelen.
Oh ja. Die Futuristen haben die Geschwindigkeit, die Dynamik und den gewaltsamen Bruch mit der Tradition angebetet. Filippo Marinetti, ihr Vordenker, sagte provokant, ein aufheulendes Rennauto sei schöner als die antike Statue der Siegesgöttin Nike.
Ah, und Gaia dreht das um.
Ganz genau. Gaia schnappt sich diese rasende futuristische Energie und projiziert sie in einer wunderbaren Ironie genau wieder zurück auf die Göttin Nike, um sie zum Symbol ihres intellektuellen Siegeszuges zu machen.
Das ist clever. Dann packen wir noch eine Prise Surrealismus dazu, der versucht, das Unbewusste zu befreien und aus dem rationalen Denken auszubrechen. Wenn Gaia vom Ausbruch aus dem Denkverlies spricht, ist das purer surrealistische Theorie. Und ganz am Anfang nannten wir sie ja neosituationistisch. Das bezieht sich auf die situationistische Internationale aus den 50er und 60er Jahren um Guy Debord.
Richtig. Die Situationisten waren der Meinung, dass der moderne Konsumkapitalismus uns alle zu passiven Zuschauern eines Spektakels degradiert hat. Ihre Lösung war es, unvorhersehbare, radikale Situationen im Alltag zu konstruieren, um die Menschen aus ihrer Trance zu reißen.
Mhm.
Gaia dehnt diese Idee einfach aus. Nicht mehr nur einzelne Aktionen, sondern das komplette Leben als ununterbrochene, disruptive Situation.
Wenn wir all diese Puzzleteile zusammenlegen, ergibt sich echt ein wahnsinniges Bild. Sie nehmen die metaphysische Tiefe von Kant, die formbare Gesellschaft von Beuys, die Mystik der griechischen Götter und rühren das Ganze mit den radikalsten Protestformen von Dadaisten und Situationisten zusammen.
Ja, ein wilder Mix.
Gaia ist also keine Gruppe, die zufällig verrückte Ideen hat. Sie plündern gezielt das allerbeste europäische Kulturerbe und rüsten es zu einem gigantischen intellektuellen Waffenarsenal um. Sie nutzen die erhabensten Errungenschaften unserer Geistesgeschichte, um exakt die Zivilisation zu demontieren, die diese Geschichte überhaupt erst ermöglicht hat.
Das ist eine fantastische Zusammenfassung der Mechanik. Sie richten die Waffen der Aufklärung und der Kunst gegen die Aufklärung selbst. Es ist ein hochgradig paradoxes, parasitäres, aber in sich erschreckend kohärentes Konstrukt.
Also, was bedeutet das alles am Ende des Tages für uns? Wir haben heute eine Bewegung seziert, die sich durch pure Philosophie ein Schlupfloch aus der Realität dichtet. Anstatt Parteien zu gründen oder zu demonstrieren, erklären sie einfach ihre eigene Existenz, ihre selbstbildungsfähige Morphe zum ultimativen Protest.
Mhm.
Sie erklären die BRD-Matrix für einen schlechten Witz und spielen stattdessen ihr eigenes, endloses Theaterstutt der dionysischen Anarchie.
Was uns unweigerlich zu einem letzten, sehr unbequemen Gedanken führt.
Lass hören.
Wenn wir das Konzept dieses poetologischen Ichs wirklich schonungslos zu Ende denken, wenn das ultimative Ziel von Gaia die absolut freie Individualität ist, ein Zustand, in dem jeder Mensch nur noch seinem eigenen gottgleichen künstlerischen Impuls folgt, in dem jeder seine eigene Realität dichtet und alle gemeinsamen Regeln als schlechte Fiktionen abtut.
Ja.
Was passiert eigentlich, wenn zwei dieser völlig souveränen, absoluten Realitäten auf der Straße aufeinanderprallen? Wenn mein Kunstwerk mir befiehlt, ohne zu bremsen über die Kreuzung zu fahren und dein Kunstwerk befiehlt dir, genau jetzt auf die Straße zu treten?
Oh, wow.
Kann ein Konstrukt wie Neu-Weimar überhaupt jemals eine Gesellschaft sein? Oder führt absolute geistige Freiheit, der Verzicht auf jede gemeinsame Sprache der Realität, am Ende nicht zum erhofften Paradies, sondern unweigerlich in die totale, absolute Isolation des Einzelnen?
Das ist ein Gedanke, der wirklich nachhalt. Absolute Freiheit als Weg in die absolute Isolation. Du, der du uns bis hierhin begleitet hast, nimm diese Frage mal mit in deinen Tag. Wenn du das nächste Mal an einer roten Ampel wartest, deinen Kaffee bezahlst oder dich einfach über Bürokratie ärgerst, überleg mal kurz, wo deine persönliche Realität auf die vermeintliche Matrix trifft. Und ob dein inneres Kunstwerk nicht manchmal ganz froh darüber ist, dass es rote Ampeln gibt, an die sich alle anderen halten. Das war unsere intensive Analyse für heute. Denk an den Typen im Kunstmuseum vom Anfang, der selbst die Leinwand sein wollte. Vielleicht sehen wir die Welt jetzt ein kleines bisschen mehr durch seine Augen, auch wenn wir nicht in seine Realität einziehen wollen. Viel Spaß beim Weitergrübeln, bleib neugierig auf die Verrücktheiten unserer Welt und bis zum nächsten Mal.